Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion, das sind die Grundlagen für eine offene Gesellschaft, in der Teilhabe ermöglicht wird.
About the diversity, that our parliament is to defend diversity. But all the time, if there is a voting, we are voting for unification of everything.
Diversity is actually necessary because people differ in intelligence and they differ in temperament and they differ in skills. And so you actually need diversity because otherwise you can't take advantage of all those differences.
Als Wirtschaft stehen wir für Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe.
Zu Vielfalt gibt es so vielfältige Meinungen wie zu kaum einem anderen Begriff. Vielfalt wird in den verschiedensten Kontexten verwendet, von der Biologie bis zum Kampf für Bürgerrechte und sexuelle Freiheit. Dabei ist dem Begriff im Lauf der Zeit vielleicht ein bisschen die Bedeutung verloren gegangen. Unter Christen spüre ich oft einen gewissen Vorbehalt gegen Vielfalt und Diversity. In der ökumenischen Familienkommunität Offensive junger Christen treffe ich auf eine große Vielfalt von Menschen. Und wenn die OJCler, also die Mitlebenden dort, von ihrer Gemeinschaft erzählen, erzählen sie oft davon, wie verschieden, wie vielfältig sie sind. Das klingt eigentlich nie, als wäre Vielfalt etwas Schlechtes. Darum musste ich die OJC unbedingt fragen, wie vielfältig sie wirklich ist und was denn das Fruchtbare an Vielfalt ist. Herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast, in dem die Gemeinschaft erzählt. Ich bin Silas Wolfsberger. Fangen wir mal bei den Grundlagen an.
Kapitel 1. Vielfalt als Begriff.
Das, was Vielfalt vielleicht zunächst meinen könnte, so ganz unbedarft würde ich sagen, heißt es sowas wie, es gibt viele Arten von etwas oder viele verschiedene, voneinander irgendwie abweichenden Exemplare oder Entitäten.
Das ist Jeppe Rasmussen. Er ist Journalist, Leiter der Medienwerkstatt und mein Chef.
Ich beobachte, dass der Begriff sehr aufgeladen ist, sehr kontrovers ist, für viel Sprengstoff in verschiedenen Kreisen sorgt.
Friederike Klenk ist 76, gehört zur Gründergeneration der OJC und hat eine, differenzierte Meinung zum Begriff Vielfalt an sich.
Ich würde jetzt schon mal grundsätzlich sagen, das Wort Vielfalt fällt mir immer noch schwer. Das ist kein Wort meiner Zeit. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, was es vielleicht bedeutet. Aber wir haben sicher gesagt, Menschen sind sehr unterschiedlich. Dominik hat oft von vielstimmig gesprochen, dass jeder auch seine Stimme einbringt.
Wenn wir bei dieser ganz grundlegenden Feststellung bleiben, zu sagen, Vielfalt ist zunächst einmal einfach die Gegebenheit von voneinander ähnlichen, aber doch irgendwie abweichenden Entitäten oder Einheiten, Größen. Das ist sozusagen die nüchterne Feststellung, während Pluralismus ein Stück weit ja dann eine Einforderung von dem Zulassen und nebeneinander ein Stück weit stehen lassen von unterschiedlichen Meinungen oder Ansichten ist. Und dann gibt es natürlich in einem postmodernen Diskurs ganz andere Verständnisse von, was Vielfalt meint.
Und die wären?
So wie der Diskurs in dem Bereich der Identitäten geführt wird, erlebe ich das schon eher so, dass es nicht bei Toleranzforderungen stehen bleibt, dass nicht toleriert wird nur, dass man verschiedene Identitäten haben kann, sondern dass ein ganzes Stück weit eine Akzeptanzforderung oftmals damit einhergeht, dass es wertgeschätzt wird. Und das würde ich sagen, das ist zumindest nach meiner Auffassung ein deutlicher Unterschied hin zu den Pluralismusforderungen oder dieses, dass wir in einer liberalen Demokratie mit unterschiedlichen Meinungen unterwegs sind. Und das ist natürlich eine schwierige Unterscheidung, wenn wir dann auch hinrichtung diese verschiedenen Vielfaltsgedanken gehen in Bezug auf Identität, weil es hier sicherlich ein sehr heikler Bereich ist, wenn wir anfangen, da zwischen Toleranz und Akzeptanz zu unterscheiden, weil es eben so sehr mit der Persönlichkeit zu tun hat.
Okay, wir sehen hier also schon ein durchaus schwierig besetzter Begriff, gerade auch wenn er als Forderung formuliert wird. Vielleicht wird in der Abgrenzung von Vielfalt zu anderen Begriffen nochmal deutlicher, was Vielfalt bedeuten kann. Ein Grund, warum gerade Christen mir oft als Vielfaltskritiker begegnen, ist, glaube ich, dass sie hinter der Forderung nach Vielfalt eine gewisse Beliebigkeit vermuten. Dass diese beiden Begriffe aber nicht das gleiche bedeuten, zeigt Hanne Dangmann. Sie ist seit den frühen 1990er Jahren kommunitäres Mitglied der Gemeinschaft.
Beliebigkeit war tatsächlich, als ich in die OJC kam, einer der Merksätze. Wir hatten 4 Bs, die die Gefährdung eines verbindlichen, offensiven Christenlebens waren. Und da war die Beliebigkeit 1 davon. Und die Beliebigkeit ist eben ein Unterschied zu Individualität. Nämlich es gibt ganz bestimmte Regeln und Verbindlichkeiten, auf die wir uns eben eingelassen haben.
Und nochmal bei Jeppe nachgefragt, Vielfalt und Einheit, stehen diese Begriffe sich unversöhnlich gegenüber?
Ich glaube, Einheit und Vielfalt hängen da sehr eng zusammen. Wenn keine Vielfalt in dem Sinne vorhanden ist, gibt es auch keine Einheit, sondern dann gibt es Uniformität. Wenn ich nichts unterscheiden kann, dann gibt es auch nichts, was irgendwie Gemeinschaft leben kann.
Gut. Also Vielfalt bedeutet nicht gezwungenermaßen auch fehlende Einheit oder Beliebigkeit. Bleiben wir für einen Moment mal noch auf der ganz abstrakten Ebene. Wo tritt natürliche Vielfalt auf? Eben gerade auch unter Christen.
Also da, wo ich das Vorrecht hatte, in Gedanken mich hineinzulesen, die für mich eine sehr fruchtbare Auseinandersetzung mit diesem Vielfaltsgedanken, aber das mehr in philosophischer Hinsicht haben durfte, das war zu sehen, dass wir als Menschen grundsätzlich eigentlich darauf angewiesen sind, Vielfalt, aber statt Vielfalt sage ich Interpretationen als Grundlage für menschliches Erkennen nicht nur zu tolerieren. Und das wird sicherlich ein bisschen spannend da. Als Christ glauben wir an einen Gott, der durch seine Inkarnation in Jesus Christus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also es ist durchaus mit einem sehr hohen Wahrheitsanspruch, mit dem wir unterwegs sind. Wir sagen auch, ich glaube an die Wahrheit. Und trotzdem glaube ich, wenn wir ehrlich sind, werden wir ein Stück weit erkennen müssen, dass die Frage nach der Wahrheit oder zum Beispiel nach dem wahren Verständnis der Bibel, die ist schwierig, oder ich muss gestehen, ich kann nicht zu der Behauptung mich durchringen zu sagen, ich habe das wahre Verständnis, ich habe die wahre Interpretation des Wortes Gottes. Meine Sicht auf Jesus, mein Verständnis des Wortes Gottes ist schon immer davon gekennzeichnet, dass ich in einem bestimmten Kontext hineingeboren bin, zu einer bestimmten geschichtlichen Zeit, an einem bestimmten geografischen Ort, dass mir bestimmte Werkzeuge des Verstehens entweder zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen. Also ich kann jetzt keinen Urtext lesen. Und all das bedeutet, dass mein Verständnis vom Wort Gottes eingeengt ist. Das ist ja etwas, worin sich postmoderne Denker stark von eher modernen Denkern unterscheiden, dass sie sagen, ich kann mich nicht vom Text wegbegeben, ich kann mich nicht in eine Metaperspektive hineinbegeben und sagen, jetzt habe ich mir die Gottesbrille aufgesetzt und habe im Grunde das eine wahre Verständnis vom Wort Gottes oder was auch immer angeeignet. Und das, was ich jetzt vertrete, ist sozusagen die wahre, die gute Interpretation.
Gut, das dürfte also klarer geworden sein. Und es ist bestimmt ja auch für jeden Menschen irgendwo erlebbar. Nehmen wir also Vielfalt mal als Begriff an, der unsere Identitätsmerkmale, also unser Geborensein, unser Alter und so weiter markieren kann, der aber gleichzeitig auch unsere unterschiedlichen Ansichten, Jeppe nennt es Interpretationen, meint. Das haben wir drauf. Gut, dann geht es jetzt in die Praxis.
Kapitel 2 Vielfalt in der OJC.
Die OJCler betonen zwar oft, wie unterschiedlich und vielstimmig sie sind, aber jeder, der mal in dieser Gemeinschaft war, weiß, dass sie auch ein kleines bisschen eigentümlich sind. Eben OJClerisch. Ist die OJC wirklich vielfältig?
Die Frage kann ich bejahen oder ich kann sie verneinen, je nachdem, welche Perspektive ich drauflege. Weil natürlich fast alle sind in Deutschland aufgewachsen, mit einigen sehr löblichen Ausnahmen, westlich sozialisiert und so weiter und so fort. Also in dem Sinne sind wir natürlich super homogen. Wenn wir auf unsere kirchlichen Zugehörigkeiten schauen, da wird es dann schon spannender, wenn wir anfangen würden, über das Abendmahlverständnis oder Eucharistieverständnis, Taufverständnis oder so Sachen zu sprechen, dann weiß ich nicht, ob wir uns nicht dann doch ganz schnell in die Wolle irgendwie kriegen würden.
In den ersten 20 Jahren waren wir eine evangelische Gemeinschaft und haben uns auch als eine Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche gesehen. Wir hatten mit evangelischen Bischöfen Gespräche, mit unserem evangelischen Pfarrer vor Ort hauptsächlich. Und wir hatten so zwei Katholiken ganz bald dabei, weil sie nur zwei waren und wir anderen waren halt vielleicht 10 Mitarbeiter. Da hat der Bischof ihnen dann gesagt, ihr dürft auch das Abendmahl in der Gemeinschaft mitfeiern, weil ihr nur zwei seid. Ihr dürft es. Damit war das irgendwie geklärt. Im Lauf der Jahre, auch nach der Gründerzeit, könnte man sagen, kamen neue, vor allem viele junge Familien dazu und die waren alle durch die Bank freikirchlich geprägt. Wir hatten dann auch mehr Katholiken, was schwer für die Gemeinschaft zu verkraften war, als plötzlich auch zwei evangelische Konvertierten wieder katholisch wurden, der eine wieder und der andere neu. Und plötzlich hatten wir mindestens ein Drittel junge Freikirchler unter uns. Dann haben wir uns gegenseitig auch eine gewisse Freiheit eingeräumt und haben wir festgestellt, wir sind eben eine ökumenische Gemeinschaft und nicht mehr nur eine evangelische Gemeinschaft, weil wir die anderen Kirchen als Bereicherung empfinden.
Es gibt eine ganze Reihe von Interpretationstraditionen, also verschiedene christliche Denominationen, wo ich sagen würde, wenn ich mich hineinbegebe in so einen Denkzusammenhang, merke ich immer mal wieder, er gibt mir gute Antworten auf ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und ist in sich ein großes Stück weit logisch, nachvollziehbar. Also mit anderen Worten, ist eine gute Interpretation. Dann kann ich mich in eine andere Denktradition hineinbegeben und stelle da aber genauso fest, wenn mein Ausgangspunkt hier genommen wird, dann ist auch diese Denktradition in sich logisch, nachvollziehbar, plausibel. Und dann plötzlich zu merken, dass es manchmal eine Frage wird, was entspricht vielleicht auch einfach dem, wie ich aufgewachsen bin. Ja, also in welche Tradition bin ich hineingeboren und halte dann auch womöglich an dieser Tradition fest, weil sie einfach sich als umfassend und nachvollziehbar erwiesen hat.
Wir haben miteinander den Weg gesucht, nicht gewollt, aber gefunden, dass die Kirche eben auch ein emotionales Zuhause ist für die Einzelnen. Und dass dort, wo man zu Hause sich fühlt, dass man dorthin gehen kann.
Ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn wir anfangen würden, diese großen christlichen Denktraditionen gegeneinander in dem Sinne ausspielen zu wollen, sondern da merke ich, da schlägt dann mein ökumenisches Herz und ich bin da zwar sehr gerne in meiner Tradition unterwegs, aber merke auch, oh ja, das ist nicht einfach so von der Hand zu weisen, dass es auch andere Traditionen gibt, die eben diese verschiedenen Merkmale aufweisen und von denen ich sagen muss, jawohl, das ist auch möglich, es so zu verstehen.
Es war keine theologische Einigung. Wir haben nicht über Theologie gestritten, wer hat die richtige Theologie, sondern wir haben gesagt, wer wo zu Hause ist. Und darum konnten auch manche 2-3 Jahre in orthodoxen Gottesdienst gehen, weil sie durch die Berührung mit der russischen Kirche oder orthodoxen Kirche auch das schätzen lernten.
James K. Smith sagt, unsere Geschaffenheit, die Leiblichkeit unseres Seins, die Situierung, die Positionierung, das zeitliche Eingeordnetsein ist ein Stück weit von Gott so geschaffen und gewollt.
Zum Beispiel gibt es viele evangelische Gefährten, die sich ganz selbstverständlich bekreuzigen, wenn der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes genannt wird. Oder evangelische Gefährten, die schon zu Kursen waren und Ikonen geschrieben haben. Oder evangelische Gefährten, die eine Einladung angenommen haben, einen Pilgerweg von Moslems im Irak mitzumachen. Und all das führt ja zu Irritationen. Und all das haben wir eine gute Art, dass wir nicht kommen und sagen, warum machst du das? Das ist doch falsch. Sondern dass wir kommen und sagen, hey, ich habe gehört, du gehst pilgern oder ich sehe, dass du dich immer bekreuzigst. Darf ich dich mal fragen, warum machst du das? Was bedeutet dir das?
Und die einzige Verbindlichkeit, die wir aber behalten haben für uns, war natürlich, dass wir einmal im Monat selber einen Gottesdienst haben, wo alle dazukommen, der auch von allen gemeinsam getragen wird.
Wir stellen also fest, es gibt theologische und konfessionelle Vielfalt in der OJC und gute Wege, sie zu integrieren. Vielleicht ist dieses Miteinander in der Verschiedenheit ja auch das Typische für die OJC. Das kann man meiner Ansicht nach aber nur schwer beschreiben und muss es eigentlich mal erleben. Und dazu lädt die OJC im Moment ganz besonders ein, denn es fehlt überall an Mitarbeitern, besonders im Handwerk und in den Redaktionen. Falls Mitbauen am Reich Gottes in der OJC also was für dich wäre, dann bewirb dich unbedingt. Alle Infos findest du unter dieser Folge. Und falls du einen Teil der OJC erleben willst, abonniere unsere Podcasts und unsere kostenlosen Magazine Salzkorn und Hoffen. Machen wir weiter, denn es gibt ja noch andere Unterschiede zwischen OJClern. Die Offensive junger Christen beschäftigt zum Beispiel seit Jahren das Thema, wie man das Verhältnis zwischen den jungen Christen verschiedenen Alters gut gestaltet.
Wir haben gemerkt, wir haben einfach andere Fragen. Also wir hatten Fragen zum Loslassen. Wie ist das, mein Amt loslassen? Was passiert denn mit mir, wenn ich die nicht mehr habe? Was ist mein Platz und meine Aufgabe jetzt? Wohin will ich jetzt wachsen? Und das hatten die Jungen gar nicht. Die hatten ja ganz andere Fragen. Die Jungen mussten ja fragen, wie leben wir den Auftrag jetzt?
Es war einen ganz schweren Schritt, als wir das Inklusive, was wir all die Jahre beieinander gehalten haben und was auch noch lange ging, als wir dann doch entschieden haben, dass es altersspezifische Angebote gibt, dass es bei der Lebensgruppe eine Extragruppe für die ältere Generation gibt. Das war wie eine Schwelle, eine Hürde, mit der auch Ängste verbunden waren.
Wer aus dem Berufsleben in der OJC aussteigt, also wer 65 oder 66 oder 67 ist, hat erstmal ein Jahr Pause, darf einfach sich die Arbeit abschütteln. Und dann kommt man wieder rein, denn es bleibt ja das gemeinsame Leben.
Man muss eben schauen, wie hält man, auch wenn man separiert, das Ganze zusammen. Und es bedeutet nicht alles um jeden Preis. Das ist ja genauso, ich wohne mit dieser FSJ-WG der Männer zusammen. In Wirklichkeit könnte ich ja die Großmutter sein. Fast von diesen 18-Jährigen. Uns trennen natürlich Welten. Wir können ja noch nicht mal Witze zusammen machen, weil wir nicht mehr uns an den gleichen Vorbildern orientieren und so weiter. Das kann man nicht zu jedem Preis zusammenhalten. Und da zu gucken, wo passt es, dass wir was zusammen machen, wo profitieren wir von Gemeinschaft und wo ist die Spannung auch mal hilfreich?
Spannung. Dieser Begriff ist mir in meinen Gesprächen immer wieder begegnet. Und die unauflöslichen Spannungen scheinen gar nicht auf die festen, äußerlich sichtbaren Identitätsmarker wie Alter, Konfession und Nationalität beschränkt zu sein.
Auch die verschiedenen Persönlichkeiten, die biografischen Prägungen, die Vorlieben, wie geht jemand mit Geld um, welchen Stellenwert hat persönliche freie Zeit, wie wichtig ist der Urlaub, wie wichtig sind die eigenen Kinder, wie werden Konflikte gelöst. Dann stelle ich fest, dann sind wir sehr vielfältig, bis hin zum Befremden.
Eine der allerersten Begegnungen in der OJC, zu einem Fest wurde ich mit eingeladen, zu einem 50. Geburtstag, der im Schloss stattfand. Ich wurde als Freundin von Frank Dangmann mitgebracht. Und da stand eine Truppe rauchender, ich glaube, es waren Jahresmannschaftler vor der Schlosskapelle, also überhaupt, dass man rauchte, dass man vor der Schlosskapelle stehen durfte mit der Kippe. Und ich erinnere mich an eine, die war so im Gothic-Stil geschminkt, ganz schwarze Augen. Und diese Gruppe Raucher wurde dann von dem hemdtragenden Hermann, der damals zweiter Vorsitzender der OJC war, herzlich und scherzend begrüßt. Und dann wurden die Zigaretten ausgemacht und wir sind alle in diese Kapelle rein. Dieses vielfältige Publikum, was da mit mir in die Kapelle einzog, das hat mich schon in dieser allerersten Begegnung und gottesdienstlichen Veranstaltung beeindruckt, weil es meine Schranken im Kopf schon mal umgeworfen hat. Also ich kam aus einer evangelikalen Stadtmissionsgemeinde. Ich selber hatte bis dahin und bis heute noch nie an einer Zigarette gezogen. Es gab einfach so Grenzen noch in meinem Kopf. Und die OJC hat die aufgehoben. In einer Gemeinschaft trifft man auch von alleine immer wieder auf so Menschen, die einem so strapazieren. Und das auszuhalten, der andere ist nicht der, der mich stört, sondern der Engel am Abgrund, der mich hindert, in die Illusion zu stürzen über mich selber und über menschliches Zusammenleben. Also hier kann man nicht sein, wenn man zu romantische Vorstellungen hat.
Wir bejahen das, glaube ich, ein großes Stück weit zu sagen, wir sind sehr vorsichtig in dem, wo fordern wir sozusagen eine gemeinsame Marschrichtung ein oder ein gleiches Verständnis von irgendwelchen Sachen. Da, glaube ich, genießen wir schon eher zu sagen, dass wir da doch eine ganze Bandbreite an möglichen Verständnissen oder einfach an Unterschiedlichkeit zulassen.
Und auch uns im Leitungsteam wird dann gesagt beim ersten Gespräch, wenn wir jemanden einladen, oh ja, wir haben festgestellt in den Wochen, wo wir da sind, dass die Menschen doch sehr unterschiedlich sind und die Antworten, die man auf Fragen kriegt, auch sehr unterschiedlich ausfallen können. Das würde ich bis heute sagen, dass es Unterschiedlichkeiten gibt, die man aushält und sich nicht versteigt, das richtig oder falsch herausfinden zu müssen.
Meine Gesprächspartner muss ich immer wieder wegziehen von den Themen des Aushaltens, des Verhandelns, der Konfliktbeilegung wegen zu großer Unterschiedlichkeit. Das scheint einfach ein Lieblingsthema der OJC zu sein. Deshalb wird es dazu auch eine ganze zweite Folge geben. Aber eigentlich wollte ich ja wissen, was das Fruchtbare an Vielfalt ist. Wir tun uns als Christen ja nicht zu Gemeinschaften zusammen, nur um dann die daraus entstandenen Konflikte zu behandeln.
Kapitel 3: Wie Vielfalt fruchtbar wird.
An Vielfalt ist natürlich auch was sehr Berechtigtes und ich glaube auch was sehr Fruchtbares, wenn man sich auf den Begriff auch als Christ einlässt. Wer die Geschichte der Meinungsfreiheit und der Presse und so weiter in Deutschland ein bisschen kennt oder überhaupt im Westen kennt, wird auch diese Pluralitätsforderung zu schätzen wissen, weil ich schon behaupten würde, dass der ganze westliche Fortschritt, die ganze Art und Weise, wie wir Demokratie, Freiheit und Menschenrechte aus der Tradition herkommend leben und verstehen, ist dieses immer wieder Einfordern von Pluralität, von Pluralismus, von unterschiedlichen Meinungen, die miteinander im Streit liegen, aber letzten Endes ein Grundkonsens, der darüber herrscht, dass es gut ist, wenn wir trotz dieser Pluralität oder trotz diesen Meinungsverschiedenheiten uns doch darauf einigen zu sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit, dass wir uneins sind, was wir jetzt meinen oder was wir für das Beste halten. Aber wir profitieren alle davon, wenn wir diesen Diskurs friedlich austragen und so viel an Toleranz aufbringen, dass ich sagen kann, auch wenn ich ganz und gar nicht deine Meinung bin, will ich trotzdem weiterhin mich an den Verhandlungstisch setzen und immer wieder diesen Kompromiss suchen.
Die Vielstimmigkeit und Vielfältigkeit ist für uns dann positiv, wenn es sich um Fragen des Herkommens handelt, wo ich herkomme. Also da haben wir oft gesagt, das ist völlig wurscht. Das interessiert uns erstmal wenig, aber wo du hin willst, interessiert uns.
Wenn man zurückgeht, was waren die Ursprungsmotivationen? Was hat Menschen hier zusammengebracht? Es ging letztendlich um eine geistliche Erneuerung des Glaubens. Es waren oft gesellschaftlich und politisch interessierte Menschen, aber es waren nicht nur diese, sondern da wurden Schwestern, Freunde, Cousins mitgebracht und die wollten Jesus nachfolgen. Sie wollten ihren Glauben in dieser Welt leben und sie wollten einen ausstrahlenden Glauben leben. Dann gibt es eben Menschen, die sagen, ha, Und das kann ich am allerbesten in Gemeinschaft leben.
Es sieht manchmal so aus, als ob es einfacher wäre in kleinerer Gemeinschaft. Also wenn man mal genau hinguckt, jeden Monat geben wir einen Tag. Manchmal in der Woche mindestens 1-2 Stunden. Allein für dieses Treffen und miteinander aushandeln, Gesprächszeit, Begegnungszeit, Austauschzeit und dann 2-mal im Jahr fast eine Woche. Das ist schon viel Zeit. Aber andererseits gilt halt auch, eine Gemeinschaft, eine Gruppe ist immer viel mehr als die Summe ihrer Einzelnen. Also die Wirkung, was wir miteinander auf den Weg bringen und was wir miteinander tragen können, ist viel größer als das, was du, wenn du es als einzelne Aufgaben nur siehst, tun kannst.
Gemeinschaft ist wie eine Art Gewächshaus. Der Salat wächst auch im Garten. Aber wenn er in einem Gewächshaus ist, wo die Temperatur anders geregelt ist, da passieren eben die Dinge schneller. Und so würde ich sagen, sowas passiert in der Gemeinschaft. Und dann habe ich insbesondere bei unseren älteren Gefährten, die auch unumwunden sagen, boah, die Gemeinschaft, das war halt das notwendige Übel. Das habe ich halt mit dazu genommen. Aber hier waren Leute, die wollten was. Man hat den Schulterschluss gespürt. Man spürte die Kraft, die von einer Gruppe ausgeht. Und es entzündet immer wieder das eigene Herz, der engagierte Glauben des anderen. Also wir haben ja dieses Wort, keiner glaubt immer. Und es geht auch, wenn man zeitweilig nicht glaubt, weil dann der Glaube des anderen da ist und der trägt einem eine Weile. Und ich denke, davon profitieren auch die Gemeinschaftsmuffel, die denken, ich brauche mehr Ruhe und bin jetzt nicht vornehmlich für das gemeinsame Leben gekommen.
Diese Dynamik, die zum Beispiel auch in der gegenseitigen Inspiration entsteht, dass man sagt, also ich könnte das machen. Dann sagt ein anderer, also ich würde das übernehmen. Wenn schon mal 3 Leute sagen, das und das mache ich. Und man spürt auch in der Verbundenheit, dass jeder, selbst wenn er für sich in seinem Büro sitzt und das vorbereitet, ist er mit den anderen verbunden. Und es zieht nach vorn. Und soweit ich sogar weiß, haben das heute viele im Management rausgefunden, dass gerade da, wo diese Verbundenheit da ist, und man gemeinsam an einem Strang zieht, viel mehr bewirken kann, als wenn sozusagen jeder nur seine Aufgabe macht und die der andere noch weder kennt noch richtig sieht. Und es stimmt auch vor allem für die Aufgaben, die im Hintergrund sind. Also ich habe selber die ersten 10 Jahre sicher ganz stark im Hintergrund gelebt. Mein Mann und ich diskutieren manchmal über manche Zeiten, wo er sagte, ach, kennst du noch den und den? Und weißt du, damals sind wir ganz oft dort und dort hingegangen. Und dann sage ich immer, Hermann, da bist du hingegangen. Du und die Mitarbeiter, ihr habt den Einsatz dorthin gemacht.
Wie wunderbar ist es unter uns, dass wir auch da verschiedene Gaben haben. Es gibt eben die, die unermüdlich im Gespräch mit Menschen, mit Referenten, mit Gästen sind. Und dann gibt es eben auch die, die dankbar sind, wenn sie in der Küche stehen dürfen und für die Gäste, die gerade tagen, spülen dürfen, weil sie eben nicht die Redner sind.
In meinen Gesprächen war das ein schöner Moment. Wenn die OJCler von den Stärken ihrer Gemeinschaft erzählen, fangen ihre Augen an zu leuchten. Die Kraft, die aus einer vielfältigen, aber eben verbundenen Gemeinschaft entsteht, ist deutlich spürbar. Wie äußert sich das für den Außenauftrag?
Wir feiern ja viele Feste. Und die Menschen spüren sehr wohl, wenn man Feste feiert, das ist ja schon beim Familienfest so, ob diejenigen, die feiern, sich gut sind und wertschätzend miteinander umgehen oder lachen miteinander und wirklich also irgendwie sowas wie ein Grundvertrauen zueinander haben oder ob die zu sind füreinander. Und ich glaube, das spüren die Menschen sehr wohl. Da ist ein Flow. Da fließt was. Also die Leute sehen ja auch, dass wir nicht aus einem Guss sind. Trotzdem, da ist wie ein Band. Und das hängt mit diesen Beziehungen zusammen.
Von einer Initiative, einer Stiftung gehört, wo es um Frieden zwischen Völkern und Nationen geht, die unüberwindbare Konflikte seit Generationen haben. Dass es hilft, mit solchen unauflösbaren Spannungen umzugehen, wenn man als Mensch in den mittleren Lebensjahren mindestens einmal in der Woche Kontakt zu einem Kind hat und einmal in der Woche Kontakt zu einem Kreis. Ich finde das eine sehr beeindruckende, einfache Lebensweisheit. Sobald du mal auf einen Einjährigen aufgepasst hast und 100-mal die Bauklötze wieder aufgebaut und den Turm wieder kaputt gemacht und dann wieder aufgebaut hast und wie verlangsamt dir diese eine Stunde, die du damit verbringst, vorkommt. Also sich in eine Welt einzulassen, die einem ganz fremd ist, die einem alles abverlangt, die sehr anstrengend und sehr anders ist wie meine Lebensrealität. Dass es das braucht, um unauflösbare Spannungen auszuhalten.
Die unauflösbaren Spannungen. Da sind sie wieder. Kaum irgendwo sonst haben Menschen so große Freude am Thema Konflikte. In dieser Folge ist klar geworden, dass Vielfalt etwas Stärkendes ist und dass die OJC davon profitiert. Und angedeutet wurde auch schon, dass dieser Begriff zwei Seiten hat. Um die Kehrseite der Medaille, die Konflikte, die durch vielfältige Unterschiedlichkeit entstehen und wie man trotz Spannung verbunden lebt, darum geht es in der zweiten Folge. Bis dahin.